Abend, meine lieben Freunde. Ich lese Ihnen etwas aus dem Neuen Testament vor, um uns zu orientieren auf das, was jetzt kommt. Denn ich will euch darüber nicht in Unkenntnis lassen, ihr Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Rote Meer hindurchgezogen und alle auf Mose getauft wurden in der Wolke und im Meer und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, den sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der nachfolgte. Und dieser Fels war aber Christus. Allein an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden hingestreckt in der Wüste. Diese Dinge sind aber als Vorbilder für uns geschehen, Vorbilder für uns, die wir Brüder sind, Schwestern, als Vorbilder für uns geschehen, damit wir uns nicht nach Bösem gelüsten lassen, wie jene gelüstet hat. Die Parallelstelle, die ich jetzt, ich habe nicht Zeit vorzulesen, ist in Römer 15, 4. Wenn Sie das notieren an der Seite, wenn Sie die Parallelreferenzen nicht haben, Römer 15, 4, da finden Sie die nötige neutestamentliche Ergänzung zu dieser Stelle. Nun, meine lieben Freunde, wir fangen an, wo wir aufgehört haben gestern Abend. Ich hatte es vor, schneller vorwärts zu machen, indem ich einige Plagen übergehe. Aber ließ mir keine Ruhe heute, während ich in der Universität war und über Bewusstsein und Drogen redete, kam es immer wieder zu mir, ich meine, wenn man etwas Erfahrung hat, geht man auf Autopilot, nicht wahr? Sie wissen, was ich meine. Als ich auf Autopilot war, da kam das mir immer vor, ob ich das tun soll oder nicht. Da bin ich zu dem Schluss gekommen, ich glaube nicht. Denn wenn man die Gemeinde Gottes anguckt und sich selbst anschaut, sieht man immer klarer, dass darum, dass Spaltungen und Parteiungen unter uns sind, seid ihr noch fleischlich, sagt Paulus. Und überall, wo ich hingehe, sehe ich, dass die Kinder Gottes, und ich schließe mich nicht aus, von Natur bin ich absolut kein bisschen besser, dass Parteiungen, Afterreden, böse Kritik, Entzweiungen zeigen alle, dass wir sehr leicht fleischlich sein können. Nun, ich meine nicht, dass wir so heilig sein, dass wir den Heiligenschein bekommen, von dem ich Ihnen erzählt am ersten Abend. Wissen Sie noch, was der Heiligenschein war? So viele Leute gehen fromm herum mit einem Heiligenschein, bis man guckt und sieht, dass es ihr eigener Horizont ist. Das wollen wir nicht haben unter uns. Ich will versuchen zu zeigen, dass genau wie der Kampf um unsere Erlösung von Gottes Seite bitter, bitter, hart, dreckig, hartnäckig war, nämlich, dass der Herr Jesus mit starkem Geschrei und Tränen während seiner Lebtage durch das Leben hindurchging, bis Gott ihm den Sieg gab und er sagt, es ist vollbracht. Dieser Kampf auf Gottes Seite ist ein schwerer, nicht weniger als der Kampf auf unserer Seite, uns zu befreien von Ägypten. Diese waren alle Brüder, die unter der Wolke gewesen waren, die kommen jetzt in dem nächsten Kapitel unter die Wolke. Und doch gelüstet es ihnen in dem Herzen nach Ägypten. Und der Kampf um die Kinder Gottes in die Freiheit Gottes, wovon wir eben gelesen haben, zu rufen, wird widerstanden bis auf Blut, bis aufs Blut. Der Teufel gibt kein Kind Gottes frei, ohne den erbittersten Kampf, den es gibt. Genau wie bei Jesus. Jesus an den Dingen, die er litt, lernte, wiewohl er der Sohn Gottes war, gehorsam. Und so müssen wir lernen, an den Dingen, die wir leiden, gehorsam. Die Frau, wenn sie den Mann ihrer Liebe heiratet, muss auf andere Männer verzichten. Und umgekehrt genauso. Der Mann, der die Frau seiner Wahl liebt, muss auf alle anderen verzichten. Der Kampf ist gleich. Und so ist dieser Kampf. So ist dieser Kampf bei den Kindern Gottes, sich frei zu machen von Ägypten, zu vergleichen mit unserem Kampf, uns frei zu machen, zu der Freiheit der Kinder Gottes. Dass wir nicht frei sind, wird durch die Symptome gekennzeichnet, dass Parteiungen und Spaltungen fleischlich gesonnen sein unter uns sind. Darum, dass diese Dinge unter uns sind, sagt die Heilige Schrift, seid ihr noch fleischlich. Und der fleischliche Christ ist der Christ in Ägypten, der gefangen ist von Ägypten. Und dieser Kampf, um frei zu werden, ist genauso erbittert bis zum Letzten, wie der Kampf Jesu, um uns zu erkaufen, uns die Gabe des ewigen Lebens zu schenken. Und wenn wir dann seine Leiden auffüllen, wie er gesagt hat, dass wir das tun müssen, so erfüllen wir die Leiden Christi an unserem Leibe bis zu dem Tag der Freiheit der Kinder Gottes. Und das ist ein geistlicher Kampf. Aber wir versinnen nicht im Fleisch. Deshalb gehen wir zurück zum Fleisch und sehen, was das zu tun hat mit dem Geist. Danach sprach der Herr zu Mose, Vers 18, 2. Mose 8, Vers 16. Danach sprach der Herr zu Mose, sage zu Aaron, strecke deinen Stab aus und schlage in den Staub auf der Erde. So wird er zu Mücken werden im ganzen Lande Ägypten. Und sie taten also, und Aaron streckte die Hand mit dem Stab aus und schlug in den Staub auf der Erde. Und da kamen die Mücken und die Menschen und das Vieh, und aller Staub auf der Erde war zu Mücken im ganzen Land Ägypten. Und die Zauberer, sie taten dasselbe mit ihren geheimen Künsten, um Mücken hervorzurufen. Sie gingen und sagten, wir haben es schon getan, wir tun es noch einmal, und jetzt passen Sie auf. Da sprachen die Zauberer zum Pharao, das ist eines Gottes Finger. Sie konnten es nicht tun. Sie taten dasselbe mit ihren geheimen Künsten, um Mücken hervorzurufen, aber sie konnten es nicht. Und da kamen die Mücken über die Menschen und das Vieh, und sie sprachen die Zauberer zu Pharao, das ist eines Gottes Finger. Aber das Herz des Pharao blieb verhärtet. Er hatte nämlich das Zeugnis bekommen von Pharao, dass sie mit ihrer fleischlichen Kraft, mit den okkulten Dingen hier, das nicht machen konnten, was Gott tun konnte, dass ihre Kraft beschränkt sei. Nun, wenn man gehalten wird von der Kraft des Fleisches, scheint die Kraft wirklich nicht zu überwinden. Wir haben sehr viele Fälle von Menschen kennengelernt, auch in diesen Tagen. Die sagen ja, wir möchten anders sein, aber wir sind gehalten. Darf ich Ihnen sagen, wenn Sie meinen, dass die Macht der Sünde so stark ist, dass man nicht überwinden kann, dass das ein Bluff ist. Es ist, diese Macht ist so stark bis zu einem gewissen Grad. Und dann ist unser Gott stärker. Aber man muss es ausprobieren. Die Künste, Die geheimen Künste, die haben es probiert. Sie waren sicher, dass sie es tun konnten, aber das konnten sie nicht. Und so ist es mit dem Kampf Gottes, um uns zu der Freiheit der Kinder Gottes herauszurufen. Der Kampf des Feindes, uns aufzuhalten, geht nur so weit. Danach sprach der Herr zu Mose: Tritt morgen in der Frühe vor den Pharao. Ich liebe das sehr. Denn die meisten treten in der Frühe nicht auf zum Kampf. Die Federn sind stärker. Stimmt's oder stimmt's nicht? Mose trat in der Frühe auf. Jesus stand auf, als es noch dunkel war, und kämpfte den guten Kampf. Und die guten Kämpfe, die werden meist in der Frühe ausgefochten. Das ist hier der Fall. Bei Mose lernen sie das. Wenn sie aus dem Bett stürzen und eine Tasse Kaffee herunterschlucken und dann gleich in das Büro gehen, sind sie nicht vorbereitet auf den Dienst. Sie sind nicht vorbereitet. Und sie werden eine Niederlage haben, ehe sie es versehen können. Er stand auf in der Frühe und trat ihm entgegen. Und sage zu ihm: So spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, dass es mir diene. Das ist, was Gott will, dass mein Volk zieht und ihm dient. Das ist der Befehl Gottes. Das ist der Befehl Gottes an sie, an mich. Denn wenn du mein Volk nicht ziehen lässt, siehe, so lasse ich wieder dich und deine Leute, wieder dein Volk und deine Häuser, die Bremsen los. Und die Häuser der Ägypter werden voll werden von den Bremsen, so dass der Boden, auf dem sie stehen, an jenem Tag will ich mit dem Lande Goshen, wo mein Volk wohnt, eine Ausnahme machen, so dass es dort keine Bremsen geben soll. Damit du erkennst, dass ich, der Herr, inmitten des Landes bin, und ich will eine Scheidewand setzen zwischen meinem Volk und deinem Volk. Nun, Sie müssen bedenken, dass dieses Prinzip, dass Gott sagt, ich kenne meine Leute und sie sollen geschont bleiben, verschont bleiben, und ich kenne die anderen, die Ägypter sind, die in Aufstand sind. Gott macht einen Unterschied. Und eine große Sünde der Volkskirche und in letzter Zeit auch der Freikirchen ist, dass sie keinen Unterschied machen. Paulus sagte sehr klar im Neuen Testament, weil sie den Leib des Herrn beim Abendmahl nicht unterscheiden, sind viele krank unter euch, und ein Gutteil ist entschlafen, weil sie diesen Scheideband zwischen denen, die sich dem Herrn ausgeliefert haben, und denen, die es nicht getan haben, nicht respektiert wird. Nur sie dürfen nicht sagen, dass wir Pharisäer sein wollen und dass Paulus uns zu Pharisäern machen will. Das ist es nicht. Ich entscheide nicht, ob ein Mensch fähig ist, um das Abendmahl zu nehmen. Das tue ich nicht. Was ich tue, ist mit einigen Brüdern, wir reden mit der Person, die das begehrt, und wir hören das Zeugnis der Person selber, was diese Person sagt. Und dann fragen wir die Brüder: Was meint ihr? Wo liegt die Scheidewand? Haben Sie sich dem Herrn nach dem eigenen Zeugnis, nicht nach meiner Beurteilung, ausgeliefert? Denn ich bin nicht Gott. Ich bin sehr dankbar, dass ich das nicht bin. Denn ich habe nicht alle Evidenz, die ich brauche, um das zu tun. Aber wir hören das Zeugnis des eigenen Herzens. Und wir entscheiden, auf welche Seite der Scheidewand der Kandidat für den Kelch des Segens, für das Blut und für das Brot, auf welcher Seite der Scheidewand die Person steht. Aber wir sind nicht Richter über unsere Mitmenschen, denn alles Gericht ist Gott übergeben. Sie entscheiden nach ihrem eigenen Zeugnis, auf welcher Seite sie stehen, Ägypten oder Israel. Und die meisten von uns wissen, auf welcher Seite wir stehen. Wir wissen, ob wir das Zeugnis des Geistes Gottes haben, dass wir Kinder Gottes sind oder nicht. Und wenn Sie das nicht wissen, darf ich vorschlagen, dass es wahrscheinlich der Fall ist, dass Sie auf der verkehrten Seite sind. Denn wenn ein Mensch Buße tut für seine Sünde und um Vergebung bittet bei Gott, gibt ihm Gottes Geist das Zeugnis seines Geistes. Und dann weiß er, dass auf der richtigen Seite der Scheidewand ist. Sehr, sehr wichtig. Aber Sie dürfen nie denken, dass ein wahrer Christ zu Gericht steht über andere Leute. Er hört ihr Zeugnis, er sieht ihre Lebensweise an und dann mehrere von ihnen sagen, was meint ihr? Und dann sagen, sehen Sie, reden Sie mit den Menschen, wenn es stimmt, dann handeln Sie so, nicht wahr? Aber nicht zu Gericht stehen über andere Menschen. Das tut Gott allein. Wir haben nur zu entscheiden, ob das Zeugnis, das Selbstzeugnis des Menschen glaubwürdig ist oder nicht. Also Gott sagt, dass es eine Scheidewand gibt zwischen meinem Volk und deinem Volk. Morgen soll dieses Zeichen geschehen. 24. Und der Herr tat also, eine Menge Bremsen kam in das Haus des Pharao und in die Häuser seiner Leute. Ja, über das ganze Land Ägypten. Und das Land litt schwer unter den Bremsen. Und ich sagte Ihnen, dass ich 4 Kinder habe. Und wir sind dankbar für unsere 4 Kinder. Wissen Sie, wenn Sie Mühe haben, mit Ihren Kindern das Wort Gottes zu lesen und das Wort Gottes genießbar zu machen, dann sind Sie ohne Fantasie. Und dann bitten Sie, dass Gott Ihnen ein bisschen Fantasie gibt und ein paar Märchen dazu. Denn diese Dinge, die lassen das Kinderherz fangen, wenn Sie das hören. Nicht wahr? Der Pharao setzte sich gerade zum Tisch und da kamen eine Menge von Bremsen an einer bestimmten Stelle und er konnte sich nicht mehr sitzen. Er lief herum und sagte, ich muss Moses holen. Das ist ja schrecklich, wie das ist. Oder diese Dinge, Sie müssen bedenken, täuschen Sie sich nicht, liebe Freunde, Sie müssen bedenken, dass das Wort Gottes nicht das Monopol ist der alten Leute, die fantasielos sind. Es ist vor allen Dingen das Monopol derer, die Fantasie haben. Es ist so geschrieben, dass etwas ist, besonders für die Kinder. Und wenn Sie die Fantasie der Kinder mit diesen Geschichten, die geschrieben sind zu unserer Warnung, auf welche das Ende des Zeitalters gekommen ist. Wenn ein Kind das Leben lernt, denn da bekommt er bessere Geschichten als in all den Comics, die man überhaupt lesen kann. Die sitzen, diese Geschichten. Also, bedenken Sie das und lesen Sie selber und werden Sie wieder jung, wenn Sie das lesen. Denken Sie sich aus, was die Auswirkung war. Das Land litt schwer unter den Bremsen. Da berief der Pharao Mose und Aaron und sprach, wohlan, opfert eurem Gott, es tut weh, opfert eurem Gott, es tut weh, opfert eurem Gott. Mose sprach, es geht nicht an, dass wir das tun, denn den Ägyptern ist es ein Gräuel, wenn wir dem Herrn, unserem Gott, opfern. Wenn wir vor den Augen der Ägypter opfern, was ihnen ein Gräuel ist, so steinigen sie uns ja. Der Pharao überlegt das, ja, das stimmt. 3 Tage reisen wollen wir in die Wüste ziehen und dann dem Herrn und zum Gott opfern, wie uns der Herr befohlen hat. Da sprach der Pharao, ich will euch ziehen lassen, damit ihr euch um Gott in der Wüste opfern könnt. Nur, dass ihr nicht allzu weit wegzieht. Der Satan, versinnbildlicht durch Pharao, der das Volk Gottes gefangen hält. Und er hält sie gefangen mit harter Arbeit und Wohlstand. Mit harter Arbeit und Wohlstand. Sie hatten die Fleischtöpfe Ägyptens und sie müssen schwer Tag und Nacht arbeiten. Nicht wahr? Bedenken Sie, wie es heute getan wird, dass der Mensch nicht dazu kommt, Gott, dem Herrn, zu dienen. Wohlstand haben wir, oh ja. Aber mit harter Arbeit, dass wir nicht die 5 Minuten Zeit finden, jeden Tag vor ihm anzubeten, unsere Sünden zu bekennen, sein Angesicht zu suchen. Bedenken Sie das. Ja, aber ihr sollt nicht zu weit gehen, nicht zu weit gehen. Moses antwortete, sobald ich von dir hinausgegangen bin, will ich den Herrn bitten, dass die Bremsen morgen von Pharao und seinen Leuten und von seinem Volk weichen. Nur soll der Pharao uns nicht wiederum täuschen, indem er das Volk doch nicht ziehen lässt. Der Pharao täuscht. Der, der die Menschen in Gefangenschaft hängt, ihr Leben lang, mit immer der Karotte, 10 Zentimeter vor der Nase, der täuscht. Sie bekommen nämlich die Karotte nicht. Immer weggezogen. Geht es nicht so mit mancherlei Sachen, die ich hier nicht nennen will? Besonders bei den Senioren, was denen genommen wird. Nur soll der Pharao nicht wiederum uns täuschen, indem er das Volk nicht ziehen lässt, dem Herrn zu opfern. Dann ging Mose vor Pharao hinaus und legte Fürbitte ein bei dem Herrn. Er bat für seine Feinde. Hat er getan. So oft, obwohl der Mann ihn x-mal täuschte, ging er hin, nahm sich Zeit, für ihn zu beten. Nun, wenn sie getäuscht worden sind von dieser Welt oder auch von den Brüdern, haben sie wirklich Zeit genommen, das zu tun, was Moses tat. Wir müssen bedenken, Moses ist unser Vorbild und das tat er. Hand aufs Herz. Haben wir das heute getan? Jeder gibt seine eigene Antwort. Und er ließ die Bremsen weichen von Pharao und von seinen Leuten und von seinem Volk, sodass nicht eine übrig blieb. Aber der Pharao verstockte sein Herz, auch diesmal, und ließ das Volk nicht ziehen. Also das sind die Bremsen, das ist die 5. Plage. Jetzt kommt die 6. Plage, und die ist auch schrecklich. Schrecklich ist dieser Kampf. Danach sprach der Herr zu Mose, gehe zum Pharao und sage zu ihm, so spricht der Herr, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, dass es mir diene. Das ist ein Befehl an Pharao. Denn wenn du dich weigerst, sie ziehen zu lassen, und sie noch weiter festhältst, siehe, so wird die Hand des Herrn über dein Vieh auf dem Felde kommen, über die Pferde, Esel und Kamele, über Rinder und Schafe, mit einer furchtbaren Pest. Aber der Herr wird einen Unterschied machen zwischen Vieh der Israeliten und dem Vieh der Ägypter. Von allem, was den Israeliten gehört, wird kein Stück umkommen. Auch hat der Herr eine Zeit bestimmt, indem er sprach, morgen wird der Herr solches tun im Lande. Denken Sie, dass der Mose, der an sich so unwillig diese Arbeit tat, er sagte, ich kann nicht reden, schicke du einen anderen. Obwohl er so unwillig tat, ging er hin und jedes Mal, wo er sagte, lass mein Volk ziehen, sagte er, morgen wird das geschehen. Nun, das braucht Gewissheit, das tun zu können, nicht wahr? Es ist noch nicht eingetreten. Aber er sprach Angesicht zu Angesicht mit Gott und er vertraute seinem Gott, dass das, was er sagte, eintreten würde. Und es trat auch ein. Dann ließ der, Moment, morgen wird der Herr solches tun im Lande. Und am anderen Morgen tat der Herr solches. Alles Vieh der Ägypter starb. Und von dem Vieh der Israeliten aber starb nicht ein Stück. Jetzt passen Sie auf. Sie dürfen nicht denken, dass der Pharao ein armer Tropf war. Er war ein ganz bewusster Feind, sehr, sehr klar im Kopf. Hören Sie, was er tut. Da ließ der Pharao nachsehen. Und es ergab sich, von dem Vieh der Israeliten auch nicht ein einziges Stück gestorben war. Er schickte seine Leute rum und sah, nun sind die Leute, die bei uns ihr Vieh verloren haben, und wie viele Stück das sind, und wie viel bei den Ägyptern, bei den Juden, bei den Israeliten. Und es kam raus, dass die Statistik einwandfrei zugunsten Israels lag, kein einziges Stück. Und bei denen war es kein Haus, wo kein totes Vieh war. Also der handelte bewusst, hartnäckig, böse. Die Statistiken waren alle zugunsten der Wahrheit des Wortes Moses. Gleichwohl, trotz der Tatsache, dass er wusste, verharrte er auf seinen Wegen. Mose hat mir das öffentlich gesagt. Es ist 100% eingetreten. Ich hab's bestätigt. Und gleichwohl ging er den bösen Weg weiter. Gleichwohl blieb das Herz des Pharao verstockt und er ließ das Volk nicht ziehen. Danach sprach der Herr zu Mose und Aaron, nehmt euch beide Hände voll Ofenruß. Und Mose streute ihn vor den Augen des Pharao gen Himmel. Und dann wird es zu Staub werden über dem ganzen Land Ägypten. Und es werden daraus an den Menschen, am Viehen, im ganzen Lande Ägypten Beulen entstehen, die zu Geschwüren aufbrechen. Und sie nahmen den Ofenguss, und sie traten vor den Pharao, und Mose streute ihn gen Himmel. Und da entstand an den Menschen und am Vieh Geschwürbeulen, die aufbrachen. Die Zauberer, hier, wenn sie Kinder haben, und wenn sie ein Kinderherz haben, mahnen sie sich, liebe Freunde, das aus, was man einem Kind sagen kann, wenn sowas aufkommt. Es ist doch wunderbar. Die Zauberer aber konnten wegen der Beulen Moses nicht entgegentreten. Die sitzen sie im Palast, und Moses hat es getan, und jetzt sagt der Pharao, kommt, ihr macht das Gleiche, werft auch Ruß in die Luft und zeigt, dass ihr das Gleiche tun könnt. Aber die lieben Leute, die saßen da und sie hatten Beulen. Ich mag nicht zu sagen, hier nicht fahren, so einem würdigen Ort wie auch eine Kanzel, wo die Beulen waren, aber sie konnten nicht aufstehen, nicht wahr? Und überall, wo sie versuchten, ihre Kleider anzuziehen und vor Pharao, taten ihnen diese aufgebrochenen Beulen so weh, dass gar kein Zauberer auftreten konnte. Moses tat es mit Schwung. Da konnten diese Leute nicht einmal auftreten, weil sie so gefangen waren von diesen Beulen. Sie können sich denken, liebe Freunde, wenn man Kinder hat, wie man das hier ausmalen kann, das ist nie wieder vergessen. Wo hatte die Beulen, Daddy? Dann erzählt man das, nicht wahr? Und das Ergebnis war, dass Pharao dumm dasteht. Wahrscheinlich hatte der Pharao auch Beulen irgendwo, aber sie verstecken, nicht wahr? Aber seine Leute, sie waren so befangen, die bösen, okkulten Leute, mit den geheimen Kunsten, sie konnten gar nicht erscheinen, so waren sie befangen von diesen Beulen. Wenn Sie sagen, dass das Wort Gottes, das Lesen des Wort Gottes, eine trockene Pflicht ist, dann heißt es, Sie einen trockenen Kopf haben. Sie haben keine Fantasie. Okay? Es ist da, weil wir Menschen sind. Und Gott weiß, dass wir so leicht einschlafen beim Lesen. Und er hat er sein Wort so schreiben lassen, dass wir nie dabei einschlafen. Wissen Sie, was den meisten gläubigen Menschen fehlt? Dass sie nie mit einem Kind auf dem Schoß oder mit mehreren Kindern auf dem Bett und auf dem Schoß. Unsere Kinder, als sie klein waren, kamen mit uns ins Bett, um das alles zu genießen. Go ganz richtig zu genießen. Nicht wahr? Wir haben jetzt keine Pflichten mehr. Daddy und Mutti sind da und sie sind da, und zu hören haben wir es mit denen gelesen. Und wissen Sie was? Wir haben das vor 20 Jahren aufgenommen. auf einem Tonband. Damals gab es nicht die Kassetten wie heute. Und wenn man hört, wie die verschiedenen Stimmen, aber Daddy, wo hat er die Beulen? Daddy, waren die Beulen, sind aufgebrochen. Wenn Beulen aufbrechen, Daddy, dann eitern sie. Und das tut sehr weh, nicht wahr? Hat jemand die Beulen verbunden? Warum konnten sie nicht vor Pharao? Ach ja, Daddy, das verstehen wir. Nicht wahr? Sie konnten es nicht. Die vielen Leute, die das Wort Gottes langsam finden, sind Leute, die das Wort Gottes nicht gelesen haben, mit 4, 5 Kindern auf dem Schoß. Dann hören sie die Fragen, die da kommen, und die regen die Fantasie an. Habe ich genug gesagt? Unsere Kinder lieben das Wort Gottes nicht, und sie verfallen der modernen Theologie so leicht, weil sie als kleine Kinder mit gläubigen Eltern diese Geschichten nicht gelesen haben. Die sind ergreifend. Und was ich gelernt habe von meinen Kindern, liebe Leute, wunderbar. Gut, lassen wir das. Danach sprach der Herr zu Mose: Tritt morgen in der Frühe wiederum vor dem Pharao und sage ihm, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen. Diesmal will ich dich und deine Leute und all meine Plagen spüren lassen, damit du kennst, das in aller Welt nicht meinesgleichen ist. Denn schon jetzt hätte ich meine Hand ausstrecken und dich samt deinem Volk mit der Pest schlagen können, und du wärest von der Erde vertilgt gewesen. Aber deswegen habe ich dich bestehen lassen, dass du meine Macht erfährst und dass mein Name in aller Welt verkündigt werde. Das ist, warum Gott es tut, dass sein Name, und sein Name ist der Name der Liebe, der Gerechtigkeit und Wahrheit, verkündigt wird. Noch immer stemmst du dich dagegen. Wer stemmt sich gegen den Herrn? Noch immer stemmst du dich dagegen, mein Volk ziehen zu lassen. Darum will ich morgen diese Zeit einen furchtbaren Hagel niedergehen lassen, desgleichen in Ägypten noch nicht gewesen ist, seit der Zeit, dass es gegründet wurde, bis jetzt. So sende nun hin und bringe dein Vieh und alles, was du auf dem Felde hast, in Sicherheit. Denn alle Menschen und alle Tiere, die sich auf dem Felde befinden und sich nicht ins Haus zurückziehen, werden sterben, wenn der Hagel auf sie niedergeht. Wer nun, jetzt hören Sie dieses wunderbare Wort der Gerechtigkeit Gottes an. Hören Sie zu. Wer nun unter den Leuten des Pharao das Wort des Herrn fürchtete, der ließ seine Knechte und sein Vieh in die Häuser flüchten. Wer sich aber nicht an das Wort des Herrn kehrte, der ließ seine Knechte und sein Vieh auf dem Felde. Nun sprach der Herr zu Mose, strecke deine Hand aus gen Himmel, und so wird Hagel fallen im ganzen Lande. Also Gott gab den Ägyptern durch die Kundgabe seines Wortes die Möglichkeit, sich zu retten. Sie hatten nur das zu befolgen, was Gott sagte, auch die Ägypter. Sie hätten auch das Gleiche tun können, mit der Erstgeburt. Denn es war bekannt im ganzen Lande, wenn ein Ägypter umkam, war es nicht darum, dass Gott rachesüchtig war. Gar nicht. Sondern dass Gott ihnen gesagt hat, und sie zogen es vor, sein Wort nicht ernst zu nehmen. Hier heißt es, sie fürchteten sein Wort nicht. Aber es bedeutet das Gleiche. Okay? Bedenken wir das, wenn wir diese Geschichten lesen. Gott ist nicht ungerecht in diesen Dingen. Er verkündete dem ganzen Volk, auch den Ägyptern, was der Heilsweg ist. Diejenigen, auch unter den Ägyptern, denn viel Mischvolk, zog mit den Israeliten zum Roten Meer und wurden gerettet. Mischvolk. Aber sie fürchteten das Wort Gottes und kamen mit. Gott ist ganz und gar gerecht. Er sagt es nur zu denen, die sein Wort nicht fürchten, dass sie die Konsequenzen tragen müssen. Und er sagt es auch vorher, was ganz gerecht ist. Also es ist nicht ein mittelalterliches, rachesüchtiges, süchtiger Gott. Gar nicht. Sondern ein Gott, wenn er spricht, meint er es auch ernst. Meint auch das Gleiche mit uns. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt können wir uns zu ihm kehren. Und wir werden gerettet werden. Jeder, der zu ihm kommt, wird errettet werden. Die Ägypter hätten das auch erfahren können. Ja, so wird Hagel fallen im ganzen Lande. Da streckte Mose seinen Stab, 23, seinen Stab gegen Himmel, und der Herr ließ donnern und hageln, und Feuer fuhr zur Erde hernieder, und der Herr ließ Hagel fallen auf das Land Ägypten. Es war ein Hagel und ein unaufhörliches Feuer unter dem Hagel. Ganz furchtbar, desgleichen niemals gewesen im ganzen Lande Ägypten, seit es bevölkert war. Ich weiß es nicht, ob Sie jemals auf den Bergen, auf den Schweizer Bergen, gewesen sind während eines Gewitters. Wissen Sie, das ist wirklich etwas Furchterregendes. Ich war in einer Kapelle oben in Adelboden vor einiger Zeit. Und da haben wir eine Kapelle gesehen, die gebaut wurde für alle Engländer, die in so einem Gewitter umkamen. Und da liefen die elektrischen Entladungen, die Felsen runter. Und diese Leute wurden mitbefangen. Und so starben sie. Es kann schrecklich sein, wenn das Feuer vermischt wird mit dem Regen und mit dem Hagel. Elektrische Entladungen. Und der Herr, und der Hagel, er schlug im ganzen Lande alles, was auf dem Felde war, Menschen sowohl als Vieh. Und auch alles Feldgewächs zerschlug der Hagel, und alle Bäume auf dem Felde zerschmetterte er. Nur im Lande Goshen, wo die Israeliten wohnten, hagelte es nicht. Gott machte wiederum einen Unterschied. Es war den Ägyptern nicht verboten, nach Goshen zu gehen. Sie hätten auch gehen können. Und diejenigen, die ihr Vieh unter Dach gebracht hatten, die kamen auch nicht um. Sie brauchten nur auf das Wort des Logos zu hören. Dann hatte das Gericht Gottes keine Schärfe. Und dann ließ, dann schickte der Pharao hin und ließ Mose und Aaron rufen und sprach zu ihnen, diesmal stehe ich als schuldig da. Jetzt tut der Teufel Buße. Ich frage mich, euer Gott ist im Recht. Oho. Ich aber und mein Volk, wir sind im Unrecht. Oho, nur mir. Legt Fürbitte ein bei eurem Gott. Es ist nun des furchtbaren Donners und des Hagels mehr als genug. Ich will euch ziehen lassen und ihr sollt nicht länger bleiben. Mose erwiderte ihm, wenn ich zur Stadt hinausgehe, will ich meine Hände zu dem Herrn ausbreiten. Dann wird der Donner aufhören und der Hagel nicht mehr fallen, damit du erkennst, dass die Erde des Herrn ist. Das war der Zweck. Vor dir und deinen Leuten ist mir aber gewiss, dass ihr euch vor Gott, dem Herrn, noch nicht fürchtet. Sie wollten den Segen des Aufhörens des Fluches haben, aber sie haben nicht gesagt, gib mir den Herrn, sondern gib mir den Segen. Es sind sehr viele Christen, die so sind, nicht wahr? Sie wollen den Segen haben, aber nicht den Herrn. Und das ist immer ein Zeichen, dass sie noch in Ägypten sind. Okay? Ja, und dann sagt hier eine kleine Notiz. Der Flachs und die Gerste waren zerschlagen, denn die Gerste stand in Ehren und der Flachs in Blüte. Der Weizen aber und der Spelt waren nicht zerschlagen, denn die kommen ja später. Als nun Mose von Pharao hinwegging und zur Stadt hinausgegangen war, breitete er seine Hände zu dem Herrn aus. Und da hörten der Donner und der Hagel auf, der Regen ergoss sich nicht mehr auf die Erde. Sobald aber der Pharao sah, dass Regen und Hagel und Donner aufgehört hatten, verharrte er in seiner Sünde und verstockte sein Herz. Und er und seine Leute, und das Herz des Pharao blieb hart, und er ließ die Israeliten nicht ziehen, wie es der Herr durch Mose vorausgesagt hatte. Er wollte den Segen haben, aber nicht den Herrn. Und das bedeutet, dass die Buße nur bezweckt war. Die Buße kam nicht vom Herzen, ganz gleich, was geschieht, ich komme zurecht mit meinem Gott, sondern ich komme zurecht mit meinem Gott, solange dies und das geschieht. War nicht absolut, sondern bedingt, die Buße. Danach sprach der Herr zu Mose, geh zu Pharao, denn ich habe sein und seine Leute Herz verstockt, damit ich diese meine Zeichen unter ihnen tue, und damit du deinen Kindern und deinen Kindeskindern erzählst, wie übel ich den Ägyptern zugesetzt und was für Zeichen ich unter ihnen getan habe, damit ihr erkennet, dass ich der Herr bin. Ich lese dies ganz bewusst, wie ich Ihnen gesagt habe, dass ich zeige, dass das allerletzte, was der Teufel erlauben will, ist, dass meine Kinder frei werden von ihrer Heuchelei und Ägyptengebundenheit. Dass das allerletzte, das er sehen will, dass die Kinder Gottes geistlich gesonnen werden und nicht fleischlich sind. Und fleischlich ist Hader, Zorn, Streit, Zwietracht, Achterreden und all diese Dinge, die genannt sind in dem Galaterbrief. Das sind die Werke des Fleisches. Und das allerletzte, was der Teufel will, das unter den Gläubigen geschieht, ist, dass diese Frucht des Teufels, dass diese wegkommt von den Gläubigen und die Frucht des Geistes sie ersetzt. Und deshalb leiden wir in der Gemeinde Gottes an diesem großen Kampf, dass all diese Dinge da sind, dass die Kinder Gottes nicht glaubwürdig sind. Ich kann durchweg verstehen, dass sehr viele junge Leute, auch in gläubigen Häusern, sagen, ich will nicht mit dem zu tun haben. Ich habe gesehen, dass es von ihnen hohl ist. Das ist der Grund. Und da helfen alle Argumente in der ganzen Welt nicht. Aber wenn ein Kind gelernt hat, da zu unterscheiden, was dieser Kampf bedeutet und was es kostet, um die Freiheit der Kinder Gottes zu erleben, das sind die Kinder, die bleiben. Ich habe durchaus Verständnis mit Leuten, die abfallen von fleischlichen Christen. Durchaus Verständnis. So, lasst uns dann ein bisschen weitermachen. Danach sprach der Herr zu Mose, geh zu Pharao, denn ich habe sein und seine Leute Herz verstockt, damit ich diese meine Zeichen unter ihnen tue und damit du deinen Kindern und Kindeskindern erzählst. Da gingen Mose, Vers 3, Mose und Aaron zum Pharao und sagten zu ihm, so spricht der Herr, der Gott der Hebräer, wie lange wirst du dich noch weigern, dich vor mir zu demütigen, dass du meine Kinder freigibst? Lass mein Volk ziehen, das mir diene. Denn wenn du dich weigerst, mein Volk ziehen zu lassen, siehe, so bringe ich morgen Heuschrecken in das Land. Und die Heuschrecken kamen, so dieses ganze Land bedeckten. Und all das Grüne, was dem Hagel entgangen war, das, was noch übrig blieb, wurde verschlungen von diesen Heuschrecken. Der Ostwind blies sie rein in solchen Mengen, die nie vorher gesehen sind, so dass man die Erde vor Heuschrecken gar nicht mehr sehen konnte. Und sie fraßen alles kahl, was es gab. Nun, lasst uns dann hier das lesen. 9, Vers 9, Kapitel 10. Wir alle wollen gehen, auch die Kinder und Greise mit unseren Söhnen und Töchtern und auch unsere Schafe und Kinder wollen wir mitnehmen, denn wir haben das Fest des Herrn zu feiern. Er besprach zu ihnen, so gewiss, möge euer Gott mit euch sein, als ich euch mit euren Kindern ziehen lasse. Seht da, dass ihr Böses im Sinne habt. Daraus wird nichts. Ihr Männer mögt hingehen und eurem Gott dienen. Das ist ja euer Begehr. Und man jagte sie von Pharao hinaus. Er sagt, die Väter können Gott dienen, aber die Mütter und die Kinder und die Alten, die Greise nicht. Die müssen zu Hause bleiben. Und Mose bestand darauf, dass die ganze Familie einmütig Gott dient. Nichts war ihm genug, als dass alle frei werden. So muss es auch sein bei uns, nicht wahr? Dass die ganze Familie einmütig Gott dient. Das kann man nicht forcieren, das kann man nicht erzwingen. Aber wenn es uns von Gott geschenkt wird, dann lassen wir es den Menschen nicht zu, uns das zu nehmen. Nun, ich lese dann doch Vers 21, denn ich habe noch ein ziemliches Pensum zu machen. Die Zeit geht so schnell hier. 21. Danach sprach der Herr zu Mose, strecke deine Hand aus, geh in den Himmel, und so wird eine solche Finsternis über das Land Ägypten kommen, dass man die Finsternis greifen kann. Nun ist das nicht ein wunderbarer Ausdruck, dass die Finsternis so dick ist, dass sie greifbar ist. So stockfinster wird das. Und da streckte Mose seine Hand gen Himmel und es stand eine dichte Finsternis im ganzen Land Ägypten. 3 Tage lang. Keiner konnte den anderen sehen. Und keiner stand auf von seinem Platz. 3 Tage lang. Aber die Israeliten, sie hatten hellen Tag an ihren Wohnsitzen. Das haben die Ägypter auch gesehen. Pharao schickte hin, um es zu bestätigen. Wenn der Mann nicht überzeugt war, lag das nicht an seiner gesunden Vernunft, sondern an seiner Verstockung. Er wollte nicht. Und es heißt, dass man einen Menschen nie gegen seinen Willen überzeugen kann. Und sein Wille war, das Volk nicht loszulassen. Und keine Argumente halfen ihm, diesen Willen zu überwinden, denn der Wille war stärker als der Verstand. Und so ist es auch bei sehr vielen Argumenten gegen das Wort Gottes. Der Wille ist stärker als der Verstand. Und wenn ein Mensch nicht will, kann man nichts tun. Ja, dann ließ der Pharao Moses rufen und sprach, geht und dient eurem Gott. Nur eure Schafe und Rinder, die sollen hier bleiben. Aber eure Kinder mögen mit euch ziehen. Moses erwiderte, du sogar musst uns Schlachtopfer und Brandopfer geben, dass wir dem Herrn, unserem Gott, darbringen. Und auch unser Vieh soll mit uns gehen. Nicht eine Klaue, alles radikal wird befreit. Alles. Denn davon müssen wir nehmen, um dem Herrn, unserem Gott, zu opfern. Wir wissen ja nicht, wie viel dem Herrn opfern müssen, bis wir dorthin kommen. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharao und er wollte sie nicht ziehen lassen, selbst nach dieser Finsternis nicht. Und der Pharao sprach zu ihm, hinweg von mir, Mose, hüte dich, mir nochmals unter die Augen zu treten, denn sobald du mir wieder unter die Augen trittst, musst du sterben. Da gewinnt also die Emotion über die Vernunft. Er wurde wütend. Wir haben das auch gesehen in gewissen Universitäten. Man gibt in aller Ruhe eine vernünftige Antwort und da kommt ein wütender Geist hoch als Antwort. Wüten hilft nichts gegen gesunde Vernunft. Das sollte man doch wissen. Und er sagt, wenn du nochmal zu mir kommst, wirst du sterben. Recht oder Unrecht? Sie hatten alle Zutritt, die Ältesten des Volkes, zu Pharao. Und jetzt sagt er, wenn du es tust, was dein Recht ist, wirst du sterben. Also Emotionen leugnen sehr oft die Vernunft. Ja, also jetzt Danach sprach der Herr Mose: Noch eine Plage will ich über den Pharao und über Ägypten bringen. Dann wird er euch von hier wegziehen lassen, wenn er euch entlässt. Wird er euch sogar samt und sonders von hier fortjagen. Sage den Leuten, die sollen ein jeder von seinem Nachbarn sich vorbereiten. Also dieses ganze 11. Kapitel da ist die Vorbereitung jetzt auf den Endkampf, der die Kinder Israel befreit. Und sie haben Geld bekommen, weil sie kein Geld bekommen hatten für den Sklavendienst, wurde ihnen Geld und Schmuck und Gold und all die Dinge, die sie brauchen, Silber, mitgegeben als Entlöhnung für ihre Sklavenarbeit. Wie ich gesagt habe, lässt Gott sich nicht bezahlen. Er sorgt dafür, dass seine Leute das Richtige bekommen. Nun, dann kommt Kapitel 12 und er sagt, dieser Monat soll der Anfang der Monate sein. Denn an dem Tag, wo ihr befreit werdet von der Sklaverei Ägyptens, das soll der Anfang eures Lebens sein. Nun, so ist es in der Wiedergeburt, nicht wahr? Und wenn die Wiedergeburt aus dem Geist Gottes kommt, ist die Wiedergeburt der Anfang der Tage. Und dann sagt er, dass jede Familie ein Lamm nehmen soll. Und das Lamm soll genug sein von den Schafen oder von den Ziegen, männlich, ein Jahr alt und ohne Fehl, genug sein für eine ganze Familie, ganz aufzunehmen, aufzuessen. Und das Lamm soll am 14. Tag geschlachtet werden und dann in Eile mit allem gepackt, was sie hatten, mitzunehmen auf dem Rücken, auch mit den Schüsseln und mit allen Sachen für die Küche auf dem Rücken, sollten sie dieses Lamm rösten am Feuer und alles aufessen. Nun, das ist das Erste. Das ist die Vorbereitung auf die Befreiung. Um befreit zu werden, braucht man genau das, was uns ursprünglich zu Kindern Gottes gemacht hat, nämlich das Opferlamm Gottes. Das ist mir klar. Aber das Opferlamm Gottes ist noch einmal nötig, um uns zu befreien aus jeder Sklaverei. Also in der Wiedergeburt, wenn wir Christen werden, ist es das Blut des Lammes Gottes, das das macht. Nun, wenn wir frei werden wollen aus dem fleischlichen Christentum, ist es wiederum das Lamm Gottes, dass der Schlüssel ist, das Lamm Gottes. Nun überlegen Sie, liebe Freunde, heute Morgen habe ich ein englisches Frühstück gehabt, ein englisches Frühstück. Sie wissen, was ein englisches Frühstück ist. Also ein richtiges Frühstück. Nicht wie man hier ein Frühstück isst, nicht wahr? So ein Brötchen, Butter, Marmelade, sowas. Ich bin dankbar, wenn ich es bekomme und esse alles, was mir vorgesetzt wird, nicht wahr? Das ist nach der Vorschrift des Heiligen Wortes Gottes. Aber ich meine, ein richtiges englisches Frühstück, das darf man doch sagen. Spiegeleier, ja, Speck, ja, und ein bisschen Bacon noch dazu. Das ist eine ganz besondere Sache, wir nennen es Rasher. Wunderbares, also wirklich was Wunderbares. Nun, das habe ich zu Gemüte genommen und ich ging rauf in mein Zimmer und ich fühlte mich sehr wohl und den ganzen Tag habe ich davon gelebt. Ich habe noch ein bisschen dazu genommen, nicht wahr? Aber das war genug, um einem Mann eine Basis für den Tag zu geben. Nun, ich bitte Sie, liebe Freunde, ich habe ein tüchtiges Frühstück gegessen. Sehen Sie, ja, ich weiß noch, ob Sie es noch sehen, aber es war so. Nun, ich bitte Sie jetzt, mir eine Aufgabe zu erfüllen. Finden Sie analytisch die 2 Spiegeleier plus Speck, die ich gegessen habe. Tun Sie eine Magensonde rein, wenn ich es Ihnen erlaube, und pumpen Sie das raus an meinen Magen und versuchen Sie, die 2 Spiegeleier und Speck zu finden.
Können Sie das?
Nein, denn mein Magen ist leer.
Was ist geschehen mit den Spiegeleiern und Speck? Spiegelei und Speck bin ich. Also, ich habe das Wesen meines Frühstücks absorbiert durch das Wunder dieses Körpers, dass meine Muskeln und ja, meine Gedanken, Spiegelei und Speck, angetrieben sind. Verstehen Sie mich? Haben Sie mich verstanden? Die sind die Basis meiner physikalischen Energie und die physikalische Energie brauche ich, um die Kaliumionen durch die Membranen zu jagen, die ich denken kann. Aber Sie könnten jetzt mich nicht unterscheiden von den Spiegeleiern und Speck. Sie könnten das nicht tun, denn ich bin Spiegeleier und Speck. Stimmt, nicht wahr? Die sind total ein Teil von mir geworden. Nun hören Sie mal, dieses Geheimnis ist ein großes, ist auch ein Sinnbild für uns, auf welches das Ende des Zeitalters gekommen ist. Wenn wir das Lamm essen, hier liegt das Symbol, wenn wir das Lamm essen, wird das Lamm ein Teil von meinem Wesen. Ich absorbiere das Lamm und das Lamm ist ein Teil von mir, nicht mehr von mir zu trennen, durch keine analytischen Prozesse kann man das Lamm von mir trennen. Und so ist Christus bei dem Gläubigen, der das Lamm ist, ein Leib mit dem Lamm. Das Wesen des Lammes ist sein Wesen geworden. Und jedes Mal, wo Sie aufbrausen und Lammesgesinnung nicht zeigen, machen Sie ungemacht, was Gott gemacht haben will. Christus ist mein Leben. Das ist genau die Bedeutung von diesem Wort. Und das mussten die Juden tun. Und sie mussten lernen, dass das Lamm ein Teil von ihnen wird, ihr Leben gibt, ihnen Energie gibt, den Kampf zu kämpfen bis zum Ende. Und das ist die Bedeutung des Opferlammes. Dass ich jeden Tag meine Speise von dem Lamm Gottes bekomme, Christus Jesus, der für mich starb. Das ist das Erste. Punkt 2 ist, dass nachdem sie das Lamm geschlachtet hatten und das Lamm in ihnen war, in dem Verfahren absorbiert zu werden von ihnen, dass sie ein Wesen sind mit dem geschlachteten Lamm, dann mussten sie das Blut nehmen und an die Oberschwelle tun und an die beiden Türpfosten tun mit einem Hyssop, sodass von außen man sah, dass dieses Haus unter dem Zeichen des geschlachteten Lammes stand. Innerlich mussten sie das Wesen haben und dann äußerlich mussten sie das Zeichen geben. Und die Juden gingen ein und aus unter diesem Zeichen, dass das Lamm für sie geschlachtet worden war. Und deshalb an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten des Juden ein- und ausgehen, zeigten, dass sie ihr Leben in ihrem Leben ein- und ausgingen unter dem Zeichen des geschlachteten Lammes. Merken Sie aber noch etwas. An dem Boden lag das Blut des Lammes nicht. Das Blut des Lammes wurde nicht zertreten unter Fuß. Und wenn wir sündigen, trotzdem, dass das Lamm für uns gestorben ist, um unsere Sünde wegzutun, zertreten wir das Blut des Lammes. Und Hebräer 6 sagt, dass der Mann, der das tut, keine Vergebung mehr hat. Ein ganz, ganz sehr, sehr ernsthaftes Wort. Also das äußere Zeichen und das innere Wesen, die gehen zusammen. Und das war die Vorbereitung auf den Tag der Befreiung. Und das muss ich ganz kurz mit Ihnen lesen, wie das geschah. Vers 29 des Kapitels 12, 2. Mose 12, 29. Das andere habe ich erzählt, statt sie zu lesen, um Zeit zu gewinnen. Und es begab sich um Mitternacht, da schlug der Herr alle Erstgeburt im Lande Ägypten, vom Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen, der im Kerker lag, an aller Erstgeburt des Viehes. Und da stand der Pharao auf in jener Nacht, er und alle seine Leute, und alle Ägypter, und es erhob sich ein großes Wehklagen in Ägypten, denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Und er ließ noch in der Nacht Mose und Aaron rufen und sprach, sie müssen bedenken, er hatte gesagt, wenn ihr nochmal kommt, seid ihr des Todes. Jetzt in seiner ganzen Not vergisst er das. Und lässt sie kommen. Denn Mose hat sie ihm vorher gesagt. Und jetzt hatte sich erkundigt, das ganze Land hatte die Erstgeburt verloren. Nun, Sie müssen bedenken, dass die Juden als erstgeborener Sohn Gottes galten. Lasst mein Volk ziehen, denn mein Volk ist mein erstgeborener Sohn. Sagte Gott dem Pharao, dass diese Sklaven die Erstgeburt Gottes war. Und wenn man die Erstgeburt Gottes versklavt, dann verkündigt Gott demjenigen, der das tut, dass er sein Erstgeburtsrecht verliert. Sie müssen bedenken, dass der Satan als Erstgeburtsrecht als Erstgeburtserbe der himmlischen Schöpfung Gottes das Universum als Erbe hatte. Dann ist der Gott abgefallen und Gott hat ihm gesagt, als er anfing dann Adam, der seinen Platz einnehmen sollte auf Erden, als er anfing, Adam zu versuchen und in die Sklaverei zu bitten, hat Gott gesagt, dass um Adam, der die Erstgeburt Gottes war in der neuen Schöpfung, dass Gottes Erstgeburt, sein einziger Sohn, dafür büßen musste. Und das hat Jesus getan. Das hängt alles zusammen mit dem Erstgeburtsrecht. Darf ich Ihnen sagen, liebe Freunde, und damit bin ich praktisch fertig, darf ich Ihnen sagen, Freunde, schaffen Sie sich eine gute Konkordanz an. Die beste Konkordanz, die es gibt, ist Strong's Concordance. Oh, es ist Englisch, aber das macht nichts. Man kann es sehr gut benutzen mit der englischen Bibel und mit Ihrer deutschen Bibel, Vers für Vers. Passen Sie zueinander. Und wenn Sie dann gucken, was das deutsche Wort ist, und dann was das englische Wort ist, gucken Sie nach in der Konkordanz unter Erstgeburtsrecht. Und da geht Ihnen ein Festessen auf. Da wird Ihnen klar werden, warum Gott so handelte. Satan hat versucht, Gott zu bestehlen. Wenn Sie fleischlich gesonnen sind, oder wenn ich es bin, haben wir Gott bestehlen lassen. Denn als Erstgeburtsrecht, Erstgeburt, sollen wir da sein wie ein ältester Sohn, um Gott zu dienen. Ach, was bin ich froh über meinen ältesten Sohn, ich war mit anderen Kindern auch. denn ich sehe, wie sie aufwachsen in der Furcht und Erkenntnis Gottes. Und so sieht uns auch Gott an, die wir seine Kinder sind, als seine Erstgeburt. Und die Sklaverei in Ägypten kostet deshalb diesen riesigen Kampf. All diese Plagen sind aufgezeichnet worden, zu zeigen, wie schwierig es ist, geistlich gesunde Christen zu bekommen. Es ist noch schwieriger, als die Menschen zur Bekehrung zu bringen. Viel schwieriger. Aber dieser Kampf ist zu vergleichen mit dem Kampf, den der Sohn Gottes durchmachte, um uns zu erlösen zu der Erstgeburt. Das hat er getan. Nun, der Kampf ist jetzt auf der anderen Seite, dass wir zurückgewonnen werden durch all diese Plagen, die auf sehr sinnbildliche Art und Weise, auf sehr eindrückliche Art und Weise zeigen, was der geistliche Kampf ist, um aus uns Gottes Söhne und Töchter zu machen. Wir sind, sagt Paulus zu den Athenern, wir sind Gottes Geschlecht. Der Wissenschaftler würde sagen, wir sind Gottes Spezies, Gottes Art. Und wenn er seine Art hier auf Erden hat, das duldet der Teufel, solange wir die Werke dieser Art, dieser göttlichen Art, nicht tun. Er duldet uns, eine Masse von Christen auf Erden, duldet er, solange sie nicht die Funktion der Erstgeburt des göttlichen Geschlechtes ausüben. Und deshalb dieser schwerste von allen Kämpfen, um einen Menschen dorthin zu bringen, dass er funktioniert wie Gottes Geschlecht. Das Erste natürlich ist, dass ich erkenne, dass meine Gedanken nicht seine Gedanken sind und meine Wege nicht seine Wege sind. Und dass ich ständig, je mehr ich erkenne von dem Willen Gottes, erkenne, wie ich Buße tun muss, von Neuem jeden Tag. Und wenn wir das tun, dann sind wir echte Kinder Gottes. Und das akzeptieren die Menschen eher als all die Arroganz und Bluff, den man findet unter den Kindern Gottes. Wir beten zusammen. Danke dir, Herr Jesus, dass du uns all diesen Kampf gezeigt hast, wie du kämpfst für uns. Wir bitten dich, hilf du uns. Du siehst, wie groß der Kampf ist und wie schwach wir sind, wie oft wir den Mut verlieren. Danke dir, dass du den Mut nicht verloren hast mit uns. Aber wir sehen den ganz großen Preis, den Siegespreis, dass wir tatsächlich Gottes Geschlecht sind. Hilf uns, das realisieren. Und sei du bei uns diese Nacht. Und gib uns eine gute Nacht, dass wir frisch sind, morgen dir zu dienen. Amen.